So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir befinden uns im Monat Digitalisierung und heute widmen wir uns einem der zentralen Spannungsfelder der Gegenwart, dem Verhältnis von Sicherheit und Freiheit und das vor allem im digitalen Zeitalter. Wir haben mal da so vier Aspekte rausgearbeitet, die wir heute besprechen wollen. Erstens die Psychologie der Sicherheit. Warum brauchen wir Menschen überhaupt Sicherheit? Warum ist das so ein wichtiges Thema für uns? Zweitens schauen wir auf konkrete Fakten zur digitalen Überwachung in Deutschland. Und danach wollen wir dann diskutieren, wie dieses Paradox Freiheit durch Sicherheit überhaupt entsteht. Und am Ende natürlich werfen wir einen Blick in die technologische Zukunft. Uli, warum haben wir dieses Thema gewählt oder warum behandeln wir das auch immer wieder in unserer Stiftung?
Ich glaube, für uns ist es ja wirklich ein sehr aktuelles Thema. Also jeden Tag hinterlassen wir beide, aber natürlich auch alle Bürger draußen, irgendwelche digitalen Spuren. Wir nutzen alle irgendwelche Apps, die unsere Daten sammeln. Wir bewegen uns gleichzeitig in einer Welt, in der natürlich auch die ganzen Sicherheitsbehörden immer bessere technische Möglichkeiten zur Überwachung haben. Und damit wächst eben einerseits der Wunsch nach mehr Schutz vor, jetzt weiß ich nicht, Cyberkriminalität, vor Terrorismus, vor anderen Bedrohungen. Andererseits ist natürlich auch die Freiheit ein wirklich hohes Gut, zum Glück. Und das wollen wir natürlich auch schützen.
Das haben wir ja auch in unserem Chart der Woche befragt. Und das Ergebnis, finde ich, ist total deutlich. 78% der Deutschen sagen, dass Sicherheitsmaßnahmen die persönliche Freiheit nicht unverhältnismäßig einschränken sollten. Und ich finde, das zeigt ja wirklich, dass die Bürger so eine Balance suchen. Also man möchte Sicherheit, aber eben nicht um jeden Preis. Deswegen, Uli, direkt am Anfang die Frage, weshalb ist Sicherheit so wichtig?
Ich glaube, Sicherheit, und das hat ja schon damals Maslow in seiner Pyramide gehabt, ist eines dieser fundamentalen menschlichen Bedürfnisse. Das folgt ja direkt nach diesen physiologischen Grundbedürfnissen, also Essen, Trinken. Danach kommt halt eben schon dieses Bedürfnis nach Schutz, nach Stabilität, nach Ordnung. Also ganz gleich, wie wir das nennen wollen, das ist wirklich tief in unserer Psyche verwurzelt. Und interessant für mich ist immer, dass dieses Sicherheitsbedürfnis heute eben völlig neue Dimensionen angenommen hat. Früher ging es an sich ja immer nur um diese physische Sicherheit, also Schutz vor Gewalt, vor Naturkatastrophen, oder eben ganz gar am Anfang vor Hunger. Heute kommen eben diese ganzen digitalen Bedrohungen dazu. Identitätsdiebstahl, Cyberattacks, Missbrauch von persönlichen Daten, Cybermobbing, also diese ganzen Sachen.
Mhm. Hast du das eigentlich schon selber mal erlebt? Also ich habe das gerade tatsächlich im Bekanntenkreis gehört, dass da die Mutter von einer Freundin mit so einem Fake-Anruf, also wo ihre Stimme nachgemacht wurde, die Stimme des Kindes, dann weint am Telefon war. Das finde ich schon auch wirklich beängstigend und schockierend, weil da wird ja vor allem so stark mit Emotionen auch gespielt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eben bei diesem, das Gefühl von Sicherheit ist halt auch eben so entscheidend für so ein emotionales Wohlbefinden. Und wenn man halt irgendwie schon so ein Grundgefühl hat, also da war das tatsächlich auch noch dann Tage später, dass irgendwie das der Mutter nicht so gut ging. Ja, wenn man das Grundgefühl von Sicherheit nicht mehr hat und das, ne, dass man da irgendwie die Daten, die Identität, die Stimme, ne, das wurde irgendwie geklaut, dass man dann halt sich nicht mehr so richtig frei fühlt und dann auch tatsächlich noch längere Zeit in so einem Zustand von Angst oder Anspannung leben muss.
Kann ich total nachvollziehen. Also und da merken wir ja auch wieder, wie weit die KI schon ist. Also wie du sagst, sie kann halt schon irgendwelche Stimmen nachmachen, sie kann auf irgendwelche Sachen zugreifen. Das ist wirklich schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt real? Ist es nicht real? Und man sagt immer, das passiert ja mir alles nicht. Also die Mutter deiner Freundin hat das garantiert auch gedacht, aber ist trotzdem irgendwie darauf erstmal verunsichert gewesen. Ich glaube, das wird in Zukunft natürlich noch wirklich zunehmen. Und wie du jetzt eben gesagt hast, diesen Zustand zwischen Angst und Anspannung, den man ja auch irgendwie hat, das ist ja auch wirklich das Komplizierte, also zu wenig Sicherheit, das lähmt dich dann einerseits, zu viel Sicherheit schränkt dich dann in deiner Freiheit wieder ein. Also das ist wirklich ein Balanceakt. Und wenn wir jetzt mal so zurückerinnern, wie es auch zu Corona-Zeiten war, da erinnere ich dich an dieses Beispiel, wie Shanghai es gemacht hat. Da waren die Bewohner dann irgendwie monatelang eingesperrt. Das war zwar sicher im gesundheitlichen Sinne, aber alles andere war natürlich überhaupt nicht mehr frei. Und das ist, glaube ich, schon dann schwierig.
Das ist tatsächlich ja auch schon so dieser Punkt, über den wir auch noch sprechen wollten, dass Sicherheit und Freiheit in einem ganz starken Spannungsverhältnis stehen. Also ja, sie bedingen sich ja auch irgendwie gegenseitig. Also ohne ein Minimum an Sicherheit kann es vielleicht auch nicht so richtig die echte Freiheit geben. Aber ohne Freiheit verliert ja auch dann irgendwie die Sicherheit ihren Sinn.
Absolut. Und wir können ja auch wir müssen es jetzt auch nicht zu komplex machen. Also wir können ja was Einfaches nehmen wir Verkehrsregeln. Also natürlich schränken die uns ein in unserer Bewegungsfreiheit. Wir dürfen nicht überall hinfahren, wo wir wollen. Aber andererseits ermöglichen Regeln natürlich dann erst ein sicheres Fortbewegen. Und ohne Verkehrsregeln wäre Autofahren ja so gefährlich, dass viele es überhaupt nicht mehr wagen würden. Also das ist natürlich dann dieses Verhältnis von Sicherheit zu Freiheit wieder völlig okay. Oder wenn wir es jetzt übertragen in die digitale Welt, wenn ich weiß, dass meine Daten vor Hackern geschützt sind, dann nutze ich Online-Banking, dann mache ich irgendwie E-Commerce und kaufe irgendwas online mir bei irgendwelchen Shops ein. Wenn ich aber ständig Angst habe, dass meine Identität gestohlen wird, dass meine Kreditkarteninformationen abhanden kommen und von anderen genutzt werden, dann schränke ich natürlich meine digitale Aktivität wieder ein. Also das ist schon immer ein Balanceakt.
Ja, ich habe mal so rumgeschaut, wie das teilweise vielleicht auch definiert wird und ich fand es ganz gut, wie Amnesty International das sagt. Die sagt, Sicherheit muss der Freiheit dienen. Also das bedeutet, die Sicherheitsmaßnahmen sind nur dann legitim, wenn sie tatsächlich die Freiheit der Menschen, der Bürger schützen oder erweitern und nicht, wenn sie diese einschränken. Aber tatsächlich, wenn man dann drüber nachdenkt, fallen einem da auch Beispiele ein, wo man sich dann überlegt, okay, wo genau liegt denn da die Grenze? Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland sagt dazu, dass die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit neu justiert werden darf, aber die Gewichte beider Seiten dürfen nicht grundlegend verschoben werden. Also ich finde, das klingt recht vernünftig. Ist aber natürlich in der Praxis oft schwer zu beurteilen.
Ganz klar. Und ich glaube, was immer zählt, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also jede Sicherheitsmaßnahme muss eben auch bestimmte Kriterien erfüllen. Und sie muss geeignet sein. Sie muss natürlich andererseits auch erforderlich sein. Und das ist eben das Dritte, was das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, auch damit sagen wollte. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu dem stehen, was sie überhaupt erstmal schützen soll.
Und ich meine, das schauen wir uns unser Studienergebnis an. 78% der Deutschen sagen, Sicherheitsmaßnahmen sollten die Freiheit nicht unverhältnismäßig einschränken. Und das zeigt ja, dass die Bürger diesen Grundsatz an sich auch schon intuitiv, ohne dass sie das Gesetz wahrscheinlich kennen, die meisten verstehen. Und dass sie nicht zwischen Sicherheit und Freiheit wählen möchten. Und man sollte das ja auch nicht, sondern eine ausgewogene Balance existieren muss. Und tatsächlich auch in unserer Studie gibt es gar keine Unterschiede zwischen Geschlecht, Alter, Einkommen, Wohnort und so weiter. Mhm. Und ich meine, wir reden ja bislang immer nur über Deutschland. In anderen Ländern wird das ja das Verhältnis ja nochmal ganz anders bewertet.
Absolut. Also denk jetzt wirklich nur, was wir eben da kurz hatten mit Shanghai oder nehmen wir jetzt China als solches, das ist ja wirklich dieses Social Credit System, totale Überwachung. Das ist natürlich, da darf man nie vergessen, also das ist auch ein Mythos, der wieder irgendwie im Netz rumgeistert. Es gibt keinen einheitlichen Social Score für jeden Bürger. Das ist jetzt, so schlimm ist es noch nicht, aber das System in China überwacht natürlich schon und bewertet schon das Verhalten von Menschen, von Unternehmen, von Organisationen. Und was ich interessant dabei immer finde, dass das chinesische System innerhalb der Bevölkerung ganz klar positiv wahrgenommen wird. Also das wird gesehen als Möglichkeit, dich vor Korruption zu schützen, dich vor Betrug zu schützen. Das zeigt also schon, Akzeptanz und Überwachung hängen wirklich stark vom kulturellen Zusammenhang ab und natürlich auch den Erfahrungen der Menschen, die im jeweiligen Land gemacht wurden.
Ja. Witzig, dass du jetzt China als Beispiel genommen hast. Ich hätte gedacht, du hättest jetzt die USA als erstes gewählt, bei deiner Affinität, weil ich meine, die sind für mich so auf der anderen Seite der Skala. Mhm. Erinnern wir uns irgendwie an Edward Snowden, der wirklich das Ausmaß der digitalen Überwachung enthüllt hat. Und Smartphones, die wir jeder überall ständig dabei haben, die können halt ja komplett total kontrolliert werden. Über das Mikrofon, über die Ortung, also Und ich finde es dann teilweise schon spannend, dass in den USA wirklich sehr, sehr entspannt mit dem Thema Überwachung und Datenschutz umgegangen wird.
Das stimmt, ja. Also sind gute Extrembeispiele, die wir jetzt auch genommen haben, ne?
Ja. Aber lass uns mal in die Zukunft schauen. Siehst du da irgendwelche spannenden Entwicklungen?
Ich glaube, KI verändert die Überwachung wirklich grundlegend in Zukunft. Also du hast ja schon heute, dass die modernen Überwachungskameras können Gesichter erkennen, können Verhaltensmuster analysieren, können verdächtige Aktivitäten schon automatisch melden. Besonders spannend, wahrscheinlich müssen wir jetzt aber auch sagen, besonders umstritten ist natürlich die biometrische Überwachung. Wie bewegst du dich? Wie tippst du an deiner Tastatur? Du hast die Gesichtserkennung dadurch, dass dein Rechner meistens eine Kamera hat, Fingerabdrücke ja ohnehin. Also das ist natürlich alles, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, wenn es was die Sicherheit angeht. Die EU hat auch da relativ strenge Gesetze, aber in Zeiten von, wie wir es ja im Moment leider haben, Kriege, Cyberattacken, das ist natürlich ständig, dass da über neue Befugnisse auch diskutiert wird. Also ich glaube, das wird die Zukunft mitprägen. Weitere Entwicklung sehe ich in dieser Vorhersage von Verbrechen durch Datenanalyse, also dass das System wirklich analysiert, Kriminalitätsdaten, Orte, Zeiten können dadurch vorhergesagt werden, wo jetzt es sehr wahrscheinlich ist, dass irgendwie ein Verbrechen passieren wird. Das Risiko kann also vorher identifiziert worden, ist so ein bisschen wie es Hollywood wahrscheinlich schon vor 20, 30 Jahren gemacht hat mit Minority Reports, damit mit Tom Cruise. Aber ich glaube, das werden wir beide noch ganz klar erleben.
Das kann sicherlich die Verbrechensbekämpfung effizienter machen, ja. Aber es wirft für mich sofort die Fragen auch nach Profiling auf und nach das, ist da wirklich noch die Unschuldsvermutung da oder muss ich eigentlich permanent beweisen, also muss ich beweisen, dass ich unschuldig bin, weil also gerade Gesichtserkennung und es ist ja in solchen Zeiten leben wir auch, das kann ja absolut zu Diskriminierung führen und dann ist es eben nicht eine Predictive, sondern es ist eher wieder Profiling noch viel stärker und kann eben Vorteile verstärken. Und natürlich können ja auch KI-Systeme manipuliert werden.
Sehe ich ganz genauso. Also das ist die große Herausforderung, wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, ist, glaube ich, wirklich die Frage, wie können wir die Möglichkeiten oder die Vorteile, die Technologie in Zukunft hat, eben nutzen, ohne, was du jetzt eben angesprochen hast, unsere Grundrechte auch zu opfern. Also das ist natürlich, Unschuldsvermutung ist was ganz Zentrales. Mhm. Und das darf man jetzt nicht mehr eben zur Seite wischen. Also es geht da wirklich darum, eher die Vorteile zu nutzen und die Risiken zu minimieren.
Ja gut, du stellst die Frage, dann schließe ich gleich nochmal eine an. Wie viel Kontrolle wollen und brauchen wir denn eigentlich? Wollen wir das chinesische Modell von Richtung maximale Überwachung und Verhaltenssteuerung oder eher ein Modell, was auf Vertrauen und Selbstverantwortung basiert? Und ich meine, da haben wir auch schon in vielen anderen Podcasts das immer mal angerissen, auch wenn es jetzt, wenn wir privat drüber sprechen, über Kinder, inwieweit muss man die tracken und orten? Das geht ja auch schon in eine andere Richtung, wo man sagt, okay, wenn jede öffentliche Straße kameraüberwacht ist, dann weiß ich ja immer jederzeit, wo jemand ist und wo was stattgefunden hat. Also da gibt es kein Verstecken mehr. Ist es das, was wir wollen? Ist es das, was wir brauchen?
Ist, glaube ich, individuell schwer zu beantworten. Die Studien zeigen natürlich schon, dass die Bürger bereit sind, Freiheiten aufzugeben, wenn sie sich in irgendeiner Form bedroht fühlen. Und jetzt natürlich gerade leben wir in Zeiten, wo viele sich Gedanken machen. Da ist klar, dass die Akzeptanz von jeder Art von Sicherheitsmaßnahme, wahrscheinlich auch Überwachungsmaßnahme, erstmal zunimmt, als wenn wir jetzt in Zeiten leben, wo alles sehr entspannt ist und wo es der Wirtschaft gut geht, die Menschen keine Sorgen vor irgendwelchen Kriegen und Krisen haben. Aber ich glaube, es ist auch entscheidend, dass man deshalb eben jetzt natürlich Sicherheitspolitik nicht gerade in diesen ungewöhnlichen Krisenzeiten machen sollten, wenn die Bürger sowieso schon Angst haben. Denn klar treffen wir ja auch andere Entscheidungen, als wenn es jetzt ruhigere Zeiten wären. Ich glaube, auch da ist es wichtig, dass wir langfristige, dass wir durchdachte Strategien brauchen und jetzt nicht irgendwie spontan reagieren auf irgendwelche Momentaufnahmen und das dann für alle Zeiten aber auch festziehen.
Ja. Fassen wir es so zum Ende nochmal zusammen. Also das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit, das sollte ein Gleichgewicht sein. Und dieses im Gleichgewicht zu halten, ist eine permanente Aufgabe. Man muss da immer wieder dran arbeiten und eine neue Balance finden. Aber wenn wir da tatsächlich auf die Bevölkerung schauen, dann ist es eben schon eine deutliche Mehrheit. 78% sagen, sie wollen keine unverhältnismäßigen Einschränkungen haben. und wollen eben nicht wählen müssen zwischen Sicherheit und Freiheit. Ich denke, die Herausforderung liegt dann darin, dass sich ja eben Bedrohungen auch ständig wandeln, also so wie du es gerade eben ausgeführt hast. Dementsprechend verändert sich die Anforderung an die Sicherheitsmaßnahmen. Und das, was heute noch verhältnismäßig erscheint, kann dann morgen schon wieder übertrieben sein. Oder andersrum, was heute ausreicht, ist morgen nicht mehr genug.
Mhm. Mhm. Aber ich glaube, das ist es. Also hast du es jetzt perfekt zusammengefasst. Entscheidend ist wirklich, dass wir als demokratische Gesellschaft aber immer die Kontrolle über diese Entwicklung behalten sollten. Also Sicherheit darf nicht Selbstzweck werden und muss immer wieder der Freiheit dienen. Und Freiheit bedeutet eben auch, die Freiheit zu haben, Risiken einzugehen und es nicht irgendwie vor totaler Überwachung oder unter totaler Überwachung zu überleben. Denn wenn ich jetzt schon vorhin nichts Amerikanisches erzählt habe, ich weiß doch irgendwie Benjamin Franklin, also einer, der da auch schon damals was zu gesagt hat, der hat auch gesagt, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der verliert am Ende beides. Und darum zeigt es jetzt, jetzt wiederholen wir uns ein Stück weit, dass diese Balance zwischen beiden Werten wirklich entscheidend ist.
Das war, finde ich, ein super Abschluss, Uli. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt immer daran, dass Demokratie davon lebt, dass wir uns einmischen, mitdiskutieren und kritisch bleiben. Und in diesem Sinne, bleibt wachsam, aber nicht paranoid.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.